Mein heutiger Gast bei Behind the Sea, Jörg Pohlmann. Jörg ist CEO bei Lohmann und hat so einiges an Stationen schon gemacht. Er ist eigentlich ursprünglich mal als Anwalt gestartet, war dann auch in den USA, ist dann zu BMW gegangen und hat dort Markenrecht verantwortet. Darüber in eine geschäftsführende Rolle bei SGL Carbon, einem Joint Venture, und war dann auch noch Vorstand bei Ari in der Kameratechnik, bevor er jetzt bei Lohmann, einem der führenden Klebetechnikhersteller, gelandet ist. Das ist natürlich ein super spannender Werdegang, da haben wir uns drüber unterhalten und auch über seine aktuellen Challenges, die man so hat bei so einem sehr traditionsreichen Familienunternehmen wie Lohmann, was die genau machen, was man sich unter Klebetechnik, Transferfilmen und natürlich auch reaktiven Klebstoffen so alles vorstellen kann. Das erfahren wir gleich im Podcast, also bleibt unbedingt dran, denn danach werdet ihr Lohmann auf jeden Fall den ganzen Tag sehen, denn es ist wirklich in sehr, sehr vielen Produkten und anderen Leistungen verbaut. Also unbedingt dranbleiben, Podcast bis zum Ende durchhören. Danach kriegen wir nämlich auch noch die Tipps von Jörg und die fand ich diesmal auch wieder besonders spannend. Da geht es zum Beispiel um das Thema Demut. Dann geht es aber auch darum, dass man sein eigenes Sendebewusstsein als Führungskraft auch gelegentlich mal in Schritten zurückfahren sollte. Also sehr schönes Gespräch. Ich freue mich. Jetzt gehen wir rein mit dem CEO von Lohmann, Jörg Pohlmann. Let's go! Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Shownotes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Jörg, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank, Franz. Schön, dass ich da sein kann. Ja.
Ich freue mich heute auf unser Gespräch. Du bist ja mein Gast in München. Das ist immer schön, wenn wir uns gegenüber sitzen in so einem Gespräch. Jetzt kann man zwar sagen, dass uns die letzten 2-3 Jahre ja auch über Screen sehr, sehr gut in der Kommunikation weitergeholfen haben, aber ich finde das direkte Gespräch nochmal was anderes, oder?
Das sehe ich ganz genauso. Also ich meine, klar arbeiten wir alle inzwischen über einen Bildschirm, aber es ist immer nochmal was anderes, wenn man sich gegenüber sitzt. Und für bestimmte Situationen geht es auch meiner Ansicht nach immer so. Ja.
Total. Und der Trend geht auch wieder ein bisschen zurück. Also ich merke es ja so, man spricht ja mit vielen Companies und viele sagen eigentlich, es kommen wieder mehr Leute ins Büro. Und manche sagen auch, wir holen die Leute auch wieder ins Büro. Gerade die großen Tech-Firmen sieht man ja, wo man eigentlich sagt, das sind ja eigentlich die Vorreiter. Die holen die Leute wieder zurück. Das ist eigentlich auch ganz interessant.
Ja, für uns, ich glaube, also für uns ist es so, ich freue mich, wenn die Leute wieder ins Büro kommen, weil das einfach auch für den Team-Spirit was anderes ist. Und ich meine, wenn man in einer Firma ist, die auch was herstellt, wo wir auch gewerbliche Mitarbeiter haben, die ja nicht den Luxus des Homeoffices genießen können, ist das, glaube ich, auch für die Gesamtstruktur auch gut, wenn das Team insgesamt da ist. Auf der anderen Seite, wir sind, das ist vielleicht auch schon ein Vorgriff, bei Lohmann an einem Standort, der nicht ganz so einfach ist, in Neuwied am Rhein, zwischen Koblenz und Bonn. Mhm. Und wir haben schon davon profitiert, dass es Homeoffice gibt, weil das unsere Reichweite in Bezug auf Talents wirklich vergrößert hat. Weil es ist eben ein Unterschied, ob ich sage, ich fahre jeden Tag von Bonn 50 Kilometer nach Neuwied oder ich mache das nur 2 oder 3 Mal die Woche. Ja. Und auf die Weise kriegen wir halt auch Leute, die eben etwas weiter entfernt wohnen. Das war für uns schon ein Vorteil.
Ja. Das stimmt. Das ist auf jeden Fall ein großer Benefit und da hast du recht. Also Leute, die jetzt nicht mitten in München oder so sind, die können sich den Luxus vielleicht nicht leisten, dass man sagt, okay, alle zurück ins Office. Mhm. Aber gut, hey, bevor wir reinsteigen, stell dich doch einmal kurz vor und sag uns, was du heute machst.
Ja, ich bin Jörg Pohlmann, ich bin CEO und Gesellschafter, Geschäftsführer bei dem Unternehmen Lohmann, GmbH & Co. KG. Das ist ein Familienunternehmen, gegründet 1851, also schon 173 Jahre alt.
Wahnsinn.
Wir steuern auf die 175 zu und überlegen uns schon, was wir da machen, wenn die feiern. sind also zuversichtlich, dass wir das auch noch erreichen, den 175. Geburtstag. Und die Firma wurde gegründet von meinem Urgroßvater oder der Generation meines Urgroßvaters. Das waren dann noch ein paar andere involviert. Und mir ist das allerdings nicht in die Wiege gelegt worden, hier Nachfolger zu werden. Das lag daran, dass es inzwischen 100 Gesellschafter gibt. Und das war eigentlich ein anderer Familienzweig, schon 2 Generationen im Lied bei Lohmann. Aber ich habe mich früh auch mal für das Unternehmen interessiert und bin dann über den Beirat im Jahr 2000 bin in den Beirat gekommen. 2007 bin ich Beiratsvorsitzender geworden. Und erst 2019 habe ich mich entschieden, wirklich dann auch in die Executive-Verantwortung zu gehen. Also erst 19 Jahre Beirat und dann bin ich CEO geworden und bin Geschäftsführer geworden. Also etwas ungewöhnlicher Weg.
Ja.
Das hing mit der damaligen Situation des Unternehmens zusammen und war einfach eine Entscheidung, wenn ich es jetzt nicht mache, dann wird es auch nie mehr klappen.
Okay, verstehe.
Aber mein Weg bis dahin war dann ein anderer, der war also außerhalb von Lohmann.
Ja, ja. Ja, ich habe dich auch, also ich finde ja meine Gäste immer auf LinkedIn, das wissen die meisten. Und ich wäre da jetzt gar nicht von LinkedIn auf die Idee gekommen, dass du überhaupt aus der Familie kommst, weil das, der Name ist anders. Ich glaube, wenn man recherchiert und ein bisschen tiefer reinguckt, dann findet man schon was. Aber ich gucke mir als erstes immer bei den Gästen den Werdegang an und gucke, ob ich den Werdegang interessant finde. Und da hätte man jetzt auch einfach sagen können, du wärst extern einfach reingekommen.
Ja, ist richtig, ja, genau.
Sehen wir dann gleich noch.
Genau.
Ja. Ja, aber bevor wir deinen Werdegang uns mal anschauen, sag uns doch einmal kurz, was Lohmann macht und in welchen Geschäftsbereichen, in welchen Branchen ihr so tätig seid.
Also Lohmann kommt ursprünglich tatsächlich aus dem Medikalbereich, das ist die Wundversorgung, also vom Pflaster über Gipsbinden, über Binden und Verbände allgemein. Dieser Kernbereich von Lohmann, der Medikalbereich, der wurde im Jahr 98, also vor 26 Jahren, in ein Joint Venture eingebracht. Und daraus ist Lohmann und Rauscher entstanden oder L&R. Wer ab und zu mal ins Krankenhaus muss oder in einer Arztpraxis sitzt, der kennt vielleicht die Marke auch, weil da sieht man es dann im Regal. Es ist also unheimlich viel Sprechstundenbedarf, auch Tupfer und alles Mögliche.
Ja. Da,
während der Corona-Krise haben wir auch Masken natürlich stark verkauft. Es sind aber auch Untersuchungshandschuhe, es sind OP-Abdecktücher, OP-Mäntel, alles, was man für Operationen braucht, bis hin zu ganzen sogenannten Kit-Packs. Das sind also richtige komplexe Operations-Sets, die dann für ein bestimmtes Krankenhaus, gegebenenfalls auch für einen bestimmten Arzt oder eine bestimmte Operation dann zusammengestellt werden und steril angeliefert werden. Also da machen wir unheimlich viel. Das ist, wie gesagt, ein Joint Venture. Da bin ich im Beiratspräsidium aktiv, also nicht aktiv. Lohmann und Rauscher macht so 850 Millionen Euro Umsatz, hat 5.500 Mitarbeiter weltweit. Und was sehr interessant war, ich war gerade vor 6 Wochen in Äthiopien, in Addis Abeba, und wir haben da einen neuen Werkstandort aufgemacht. Das war für mich in diesem Jahr sicherlich auch ein interessantes Highlight und etwas, eine ganz neue Erfahrung.
Wow.
Also, Lohmann hat aber auch ein Branch-Out gemacht vor 80, 90 Jahren. Wir sind ja schon etwas älter und wir haben im Grunde die Technologie, also den Klebstoff herzustellen und Materialien zu beschichten, genutzt und sind dann in den technischen Bereich, den industriellen Bereich gegangen und haben unterschiedliche Anwendungsbereiche entdeckt. Das ist der druckgrafische Bereich. Heute sind wir aber auch im Automobil, in Haushaltselektronik, wir sind in Handys, in Solaranlagen, in allen möglichen Produkten. Wer einen Reisepass hat, da ist Lohmann drin. Wer BMW, VW fährt, da sind wir drin. Wir sind in DeLonghi Kaffeemaschinen und in Miele Waschmaschinen und also in wahnsinnig vielen Produkten, aber auch in Diabetespflastern.
Wow. Ja.
Wir waren in Corona-Tests in den USA. Also es ist eine riesige Vielfalt von Produkten. Das macht auch den Job so interessant, weil wir mit Hunderten eigentlich, also Hunderte ist fast untertrieben, das sind wahrscheinlich Tausende unterschiedlichen Produkten und Industrien letztlich auch zu tun haben. Und weil überall, wo klebende Verbindungen benötigt werden, da sind wir und bieten die Lösungen an.
Ja, und das ist ja, ich kann mich noch erinnern, ich war mal eine Zeit lang auch im Maschinenanlagenbau im Consulting und da wurden auch viele Montageprozesse oder auch Produkte dann über die Entwicklung neu designt. Man wurde immer geguckt, ob man kleben kann, weil es natürlich in der Montage wesentlich einfacher ist als irgendwie Nieten oder
Genau, ist einfacher und da, wo Flüssigklebstoffe vermieden werden können, wenn man wirklich Klebebänder nutzen kann, hat das auch noch den Vorteil, dass man eben schneller produzieren kann, weil man letztlich dann das Aushärten des flüssigen Klebstoffs nicht abwarten muss. Ne? Das sind also dann ganz bestimmte Applikationen, für die eben gerade auch ein Klebeband besser geeignet ist.
Okay, also wenn man so sich Produktlinien bei euch vorstellen würde, dann gibt es wahrscheinlich diese doppelseitigen Klebebänder, dann gibt es so Filme oder so, Transferfilme.
Richtig, also es ist im Prinzip der Klebstoff, den wir machen. Wir haben also tatsächlich auch eine ganze Menge Leute mit einem Background als promovierte Chemiker, die im Labor sind und neue Klebstoffe entwickeln.
Ja.
Und auch Verfahren, um Klebstoff herzustellen übrigens, auch das. Dann haben wir die ganzen Trägersysteme, also unterschiedlichste Trägersysteme. Es können Filme sein, können Schäume sein, die dann beschichtet werden. Wir haben also große Beschichtungsanlagen in Neuwied. Und dann geht es an die Weiterverarbeitung, das sogenannte Converting. Und das ist das Schneiden, das ist das Spulen. Also im Prinzip daraus eben eine Spule zu machen, die man beispielsweise auch in einem Baumarkt kaufen könnte oder die dann eben ein Handwerker auch benutzt für bestimmte Applikationen. Und dann gibt es noch eine weitere Disziplin, das ist das sogenannte Die-Cutting oder Stanzen, Präzisionsstanzen, beispielsweise auch für Medikalprodukte, wo es unterschiedlichste Techniken gibt, Flachbettstanzen und Rollenstanzen, auch Laser on the fly, also mit ganz hoher Präzision, wo Laser eingesetzt werden, um kleine Löcher zu machen in den Produkten, die wir dann machen, also den gestanzten Teilen, den Die-Cuts, die wir dann an die verschiedenen Kunden liefern. Und die für ihre Zwecke dann einsetzen können.
Ah, Wahnsinn. Mhm. Ja, vergisst man immer. Es sind ja, wie gesagt, immer auch oft die Firmen hier bei mir, wo man alles so ein bisschen als selbstverständlich nimmt, aber gar nicht so genau weiß, wo das eigentlich herkommt, was hinter dem Produkt eigentlich das Produkt in dem Fall dann zusammenhält.
Ja, ich wäre froh, wenn ich sowas wie Intel Insight, wenn man Loma Insight machen könnte, dann würde ich jeden Tag die Marke sehen. Aber so sieht man sie leider nicht.
Ja, genau. Stimmt, ja, das wäre echt gut. Aber wie gesagt, dafür gibt es ja so Formate wie hier und außerdem ist es manchmal ja auch ganz charmant, wenn man ein bisschen unterm Radar surft, ne, und nicht zu sehr, weiß ich nicht, im Rampenlicht steht. Okay, also sehr, sehr interessant. Jetzt haben wir schon so ein bisschen gesprochen. Was könnten oder was sind denn aktuell so Innovationen eigentlich aus dem Klebebereich? Was gibt es denn da so, was man nennen könnte und woran guckt man vielleicht, forscht man auch, was da noch so geben kann?
Also Bereiche, in denen wir jetzt tätig sind, ist zum einen natürlich das Thema Batterietechnologie, also das Thema Battery Electric Vehicles, wo im Rahmen der Batterietechnologie eben auch Klebebänder eingesetzt werden, aber dann schon mit speziellen Anforderungen. Da geht es dann auch um Flammschutz oder Brandschutz.
Ah ja, okay.
Oder um das Temperaturmanagement, wo wir dann auch Zusatzfunktionalitäten anbieten. Also das Brandschutz ist ein Thema, aber es gibt dann auch die Möglichkeit über Printed Electronics, also gedruckte Elektronik, die wir auch in-house inzwischen machen, dann wirklich Smart Bonding Solutions auch anzubieten, also intelligente Lösungen, die dann doch ein bisschen mehr können. Und das ist ein spannender Bereich und da gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten, auch im Baubereich, beispielsweise Feuchtigkeitsüberprüfung im Dachbereich, wenn es zu Verklebungen kommt, dass man so frühzeitig sieht, nicht nur, dass es irgendwo feucht reinkommt, sondern auch wo, damit man nicht das ganze Dach abdecken muss zum Beispiel, sondern genau weiß, aha, da ist die undichte Stelle.
Okay.
Das gibt, und dafür gibt es viele, viele Applikationen.
Okay, und das erkennt man dann an eurer Klebetechnik sozusagen?
Das erkennt man an unserer Klebetechnik, weil wir eben diese Sensorik dann auch mit drin haben. Und das sind ja dann Multilayer-Systeme, teilweise auch, also mehrere Lagen, wo diese Dinge mit integriert sind. Ja. Und das kann man nicht übertragen, das kann man auch einen großen Sprung vom Bau hin zur Ostomie, also im Bereich Medikal, wo es auch darum geht, dass etwas dicht sein muss, für die Ostomie-Patienten, für einen künstlichen Darmausgang. Und auch da braucht man Klebebänder und genau können wir im Prinzip das Gleiche wieder tun. Und ein sehr interessanter Trend für uns, in dem wir uns verstärkt auch tummeln, wir waren gerade auf der Medica in Düsseldorf, sind die Medical Health Patches. Das ist der Bereich, wo über Pflaster, sag das mal so, mit entsprechenden Hilfsmitteln, also wieder Printed Electronics, eben auch bestimmte Vitalwerte aufgenommen werden können. Ganz einfach wäre das natürlich der Puls, also sind wir im Bereich EKG. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, also ich sag mal die intelligente Wundversorgung der Zukunft, wo ich einen pH-Wert auslesen kann oder wir können einen bestimmten Temperaturverlauf nachvollziehen, einmal Patienten zu überwachen, aber zum Beispiel auch für das Thema Fruchtbarkeitsplanung, also Fertility Planning. Auch da gibt es solche Pflaster und sowas machen wir in Österreich zum Beispiel in unserer Tochtergesellschaft.
Ja, das ist interessant. Das hat man alles so gar nicht auf dem Schirm. Gut, dass wir drüber sprechen. Was ist so die schwierigste Umgebung für euch klebetechnisch? Kann man das sagen? Ist es dann sowas, wo man so super viel unterschiedliche Temperaturen hat oder ist es der Medikalbereich? Oder?
Also wenn du dir überlegst, nimm mal nur den Automotive-Bereich. Also du hast sowas, im Prinzip was sowas Einfaches wie eine Spiegelverklebung und überlegst dir, so ein Auto muss 15, 20 Jahre oder noch länger halten und du willst ja nicht, dass der Spiegel rausfällt an der Stelle, sondern der wird ja verklebt.
Ja.
Naja, und der steht in der Sonne, der ist aber unter Umständen auch bei minus 20 oder minus 30 Grad draußen. Die Autos werden ja auch in unterschiedlichsten Ländern unter unterschiedlichsten Bedingungen eingesetzt. Dann kommt viel Staub, Wasser, alles Mögliche. Es muss immer halten. Ja.
Stimmt.
Also da die geeigneten Klebstoffe, Trägersysteme zu finden, die dem standhalten können, das ist schon extrem anspruchsvoll. Ja.
Und würdest du sagen, dass es da auch im Chemiebereich noch immer noch Erfindungen gibt, sodass man komplett neue Klebestoffe?
Absolut, ja klar. Ah, okay. Da gibt es noch eine ganze Menge auch Reaktivsysteme, die eingesetzt werden können. Also da findet auch eine Menge Entwicklung noch statt im Bereich der Chemie, unter anderem auch mit Füllstoffen. Also wenn es darum geht, thermisch oder elektrisch leitfähige Klebstoffe zu entwickeln, dann ist das etwas, was auch wichtig ist. Ja.
Ja.
Und sehr interessante Entwicklung zum Beispiel ist ein Unternehmen, ich werde jetzt den Kundennamen nicht nennen, aber es ist eine sehr interessante Entwicklung, die wir in diesem Jahr mit unterstützt haben. Das sind Solarzellen, die man einsetzen kann, beispielsweise Computermäuse oder Computertastaturen, die heute noch Batterien haben oder die man tatsächlich mit dem Kabel anschließen muss und die auch mit, auf Englisch würde man sagen, Ambient Light, also mit Tageslicht oder künstlichem Licht sogar, dauerhaft betrieben werden können, ohne Batterie und ohne Kabelanbindung. Und dieses Unternehmen, ein schwedisches Unternehmen, hat entsprechende Zellen entwickelt, hat viele Patente darauf. Und jetzt ging es darum, dass diese Zellen verbunden werden müssen mit der Hardware. Und wir haben einen Konnektor entwickelt bei uns. Und da geht es genau um dieses Thema, dann elektrisch leitfähige auch Oberflächen zu finden und ja, ist interessante Entwicklung. Ja.
Ah, okay. Aber das ist nicht diese UV-Lux-Technologie, oder? Was das habe ich bei euch gesehen, das ist irgendwie auch so eine Innovation.
Nee, das ist was anderes. Das ist tatsächlich ein Reaktiv-Klebsystem, das wir haben, das überwiegend in der Autoindustrie eingesetzt wird. Wenn also eine Anwendung ist, dass Windschutzscheiben eingesetzt werden im Auto. Mhm. Da braucht man Pins, die eben ganz präzise dafür sorgen, millimetergenau, dass die Windschutzscheibe dahin kommt, wo sie auch sein soll.
Echt,
weil auch da natürlich wieder Hightech, wenn man sich überlegt, wie viele Sensoren an so einer Windschutzscheibe dranhängen, Regensensor etc., da muss halt alles ganz präzise drin sein, da darf es keine großen Verschiebungen geben.
Ja. Und wahrscheinlich auch, ihr seid bestimmt auch so im Weltraumtechnikbereich, gibt es da...
Ja, Weltraum, nur ein bisschen, ja.
Ein bisschen?
Genau.
Ja, also überall wird geklebt, insofern habt ihr, glaube ich, eine gute Positionierung mit den Innovationen, mit der Technik, die ihr macht. Jetzt schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist. Du hast ja einiges an interessanten Stationen, auch in der Vita. Du hast dich gerade hier bei uns im Studio auch sehr gut ausgekannt, kennst dich also auch mit Kamera-Equipment etc. auf. Fangen wir doch mal da an, wo du sagen würdest, da müssen wir anfangen, damit man den Werdegang auch versteht.
Naja, also ich habe ehrlich gesagt nach dem Abitur noch nicht so recht gewusst, was ich eigentlich machen will und habe dann Jura studiert, weil ich mir dachte, damit kann ich mir zumindest viele Optionen offen halten und habe aber auch sehr gerne Jura studiert. Also ich bin gerne Jurist geworden, muss ich sagen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch nach dem zweiten Staatsexamen noch ein Jahr Studium drangehängt in den USA, war in Washington, habe mich spezialisiert auf den gewerblichen Rechtsschutz und habe in der Zeit meine Frau kennengelernt. Und das hat dann dazu geführt, dass ich auch in Amerika noch hängen geblieben bin. Ich habe noch das Bar-Exam gemacht in den USA, im Bundesstaat New York und habe dann angefangen bei einer Kanzlei in Washington zu arbeiten als Anwalt und habe nebenbei noch promoviert und dann war es eigentlich ein Zufall, weil diese Kanzlei in Washington im gewerblichen Rechtsschutz auch unter anderem BMW vertreten hat. Und durch diesen Kontakt habe ich dann ein Angebot bekommen, die Markenrechtsabteilung von BMW zu übernehmen. Da war ich dann Anfang 30. Mhm. Das war auch gleich eine Führungsfunktion, Abteilungsleitung. Und das war schon sehr reizvoll, weil eben gleich auch Personalführung damit verbunden war. Das fand ich gut. Und dann habe ich mich entschieden, aber nicht allein, sondern mit meiner Frau nach München zu ziehen. Wir haben auch ehrlich gesagt gedacht, BMW, das ist ein großer Name, BMW, das kennt man auch in Amerika. Wenn wir wieder zurück wollen nach Amerika, dann geht das. Also in der Kanzlei zu gehen nach Deutschland, das wäre dann wesentlich schwieriger geworden. Das war also mit ein bewusster Schritt eigentlich. Und eigentlich war so die Planung, naja, wir machen das ein paar Jahre und dann gehen wir wieder zurück. Und jetzt sind wir seit, weiß ich nicht, 27 Jahren in München. genau, meine Frau hat ganz, ganz toll ihre Kanzlei aufgebaut. Die ist Patentanwältin und hat hier ihre eigene Kanzlei aufgebaut mit zwei Gründungspartnern, die FMP. Und das P steht für Pohlmann, ja, in Kanzleinamen. Mhm. Die feiern nächstes Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Es sind inzwischen über 100 Mitarbeiter, also hat sich toll entwickelt. Und das ist Teil der Geschichte. Ne? Meine Frau war willens und bereit, dann hierher zu kommen und wir haben hier unser Leben zusammengestaltet und aufgebaut. Ja, dann war ich bei BMW, aber ich hatte von Anfang an gesagt, auch schon im Bewerbungsgespräch, ich mache das 5 Jahre und dann bin ich weg. Spätestens nach 5 Jahren bin ich aus der Rechtsabteilung raus, weil ich auf keinen Fall mein ganzes berufliches Leben in der Rechtsabteilung verbringen wollte. Es war eine wahnsinnig spannende Zeit, also diese Zeit, diese 5 Jahre, den Rolls-Royce-Deal gemacht, das war ja ein Markendeal damals. Damals gab es die Rover Group noch voll integriert bei BMW. Ich hatte also das ganze Spektrum an der ganzen britischen Markenwelt, der Automarkenwelt mit Austin Healey, und ich habe John Cooper und Mike Cooper kennengelernt von Mini und so. Bin mit denen um Goodwood Racetrack rumgefahren und so. Also das war schon wirklich eine tolle Zeit. Aber nach 5 Jahren bin ich hingegangen, habe gesagt, so Leute, also entweder ich mache jetzt was anderes oder ich gehe weg von BMW. Und dann hat man mir eine Abteilungsleiterposition angeboten im Bereich Vertrieb und Marketing. Und das war dann wirklich der Sprung von der vertikalen, die horizontale, was heißt von Word zu PowerPoint.
Ja.
Und war ein harter Aufschlag, muss ich sagen. Das war schon du bist in einer Funktion, wo du eine Fachfunktion hast, auch in einem großen Konzern, wo dir aber keiner im Prinzip reinredet, weil keiner kennt sich da aus zu Marketing. Das ist so wie Bundestrainer, das kann ja jeder.
Ja,
da
geht dir
jeder rein. Und das war für mich schon eine ziemlich interessante Erfahrung, vorsichtig formuliert. Aber es war ein guter Schritt, weil es mir eben viele andere Möglichkeiten dann eröffnet hat. Und ich war dann bei BMW in dem Bereich, dann Finanzen. Und dann kam bei BMW ein sehr interessantes Thema auf 2008, das Project I, batterieelektrische Fahrzeuge. Mhm. Und da war ich dann ein Kernteam-Member für den ganzen Business Case verantwortlich und für das Geschäftsmodell. Und das war unheimlich interessant, war eine tolle, tolle Chance, auch sehr viel mit dem Vorstand damals bei BMW zu diskutieren. Und das war sehr intensiv. Wir haben dann den BMW i3 auf die Strecke gebracht von der Entwicklung her, und dann brauchten wir dafür Carbonfasern. Mhm. Und dann habe ich den Carbonfaser-Entwicklungs- und Produktions-, die Supply Chain, den Vertrag aufgesetzt mit dem Unternehmen SGL. Mhm. Und dann kam die Frage, ja, wer leitet jetzt eigentlich diese zwei Unternehmen, die da entstehen sollen? Und dann kam die auf mich zu, und dann habe ich das gemacht. Und das war im Grunde ein Startup. Also wir haben damals mit dem Kollegen von SGL in einem Raum gesessen. Wir hatten nicht mal einen Computer, wir hatten wirklich nur ein Handy und mussten dann innerhalb ganz kurzer Zeit viele Entscheidungen treffen, weil der Zeitdruck enorm war. Also wir mussten sehr schnell diese Serienproduktion aufbauen und haben dann, ich sage das auch mal vor dem Hintergrund, wie lange dauert was in Deutschland.
Ja.
Wirklich im Januar, ich kann mich noch daran erinnern, den Winterurlaub abgebrochen, weil der Zeitdruck so groß war. Und im Januar 2010 bin ich nach Seattle geflogen, nach Moses Lake gefahren. Das ist zwischen Seattle und Spokane im Bundesstaat Washington. Mhm. Wir hatten den Bundesstaat Washington ausgewählt wegen der Wasserkraft, die es da gibt. Colorado River, existierende Staudämme. Haben uns da ein Grundstück in der Wüste angeguckt und 18 Monate später haben wir da die erste Spule Carbonfaser produziert in einem Werk, das über 200 Meter lang war, mit riesigen Öfen, 8 Meter hoch, 15 Meter lang, 4 Stück hintereinander, und der ganze Produktionsstrang, der da dran hing, mit Verwaltungsgebäude im LEED Gold Standard, 18 Monate später, also von Besichtigung des Grundstücks bis Produktion, das ist in Amerika möglich.
Ja, das ist natürlich hier nicht möglich.
Das ist schon sehr beeindruckend gewesen. Ja. Das habe ich gemacht, 4 Jahre. Der textile Teil, den haben wir in Wackersdorf aufgebaut, also diese zwei Unternehmen im Grunde aufgebaut als Geschäftsführer. Mhm. Sehr, sehr viele Leute rekrutiert. Ich war damals auch Mitglied im Arbeitgeberverband Textil in Bayern, auch eine interessante Erfahrung. Also völlig neue Erfahrung. Und und 2014 war für mich dann im Grunde so eine Entscheidung. Ich war 17 Jahre bei BMW, sollte als CFO nach Amerika gehen für BMW, und hatte aber gleichzeitig im Grunde durch einen Zufall im Biergarten durch einen Kontakt mit einem Freund gesehen, und er hat mir gesagt, ja, wir suchen da für das Unternehmen Ari in München den CEO. Und dann bin ich auf diese Weise zu Ari gekommen. Ganz ehrlich, im Grunde ein bisschen auch deshalb, weil ich mir gedacht habe, Mensch, diese Freiheit, die ich hatte in diesem Beteiligungsunternehmen, das ja SGL Automotive Carbon Fibers eigentlich war, das ist Gemeinschaftsunternehmen von BMW und SGL, wo uns im Grunde nicht so richtig jemand reingeredet hat. Und dieses Unternehmertum, das ich damit verbunden habe, hat mir schon sehr viel Spaß gemacht, diese Unabhängigkeit und so die Überlegung, jetzt wieder zurück in den Konzern, wieder Vorlagen für den Vorstand zu schreiben und so, und diese langwierigen Entscheidungsprozesse, das wollte ich nicht so gerne, und das war auch eine neue Branche. Ich war gerade dran, 50 zu werden, und habe mir gedacht, ach, super Chance, und habe ich das gemacht. Ja, und bin also zu Ari gegangen. Das war eine wunderbare Zeit, 5 Jahre. Mhm. in der Filmwelt, tolle Leute kennengelernt, Dinner mit Ang Lee und mit Juliette Binoche, ja, und
nicht schlecht,
wirklich tolle Sache, ja.
Aber warst du CEO bei Arige?
Ja, für Vorstand.
Okay. Mhm.
Genau.
Okay. Und das war dann sozusagen die zweite geschäftsführende Rolle nach dem genau. JV.
Ja, ja.
Okay, mhm. Verstanden. Okay.
Und und habe im Grunde ja das Gesamtunternehmen geleitet von Ari. Ich hatte einen Kollegen im Vorstand, der für das Thema Technik verantwortlich war. Mhm. Und das war eine ja sehr, sehr interessante Zeit. Ich war in Hollywood, in Bollywood, in China sehr viel, weil wir da das Geschäft aufgebaut haben. Das hat sich damals sehr, sehr gut entwickelt in China. Inzwischen gab es da einige Rückschläge aus politischer Sicht, die für die Filmindustrie in China, glaube ich, nicht so gut war. Aber damals war es so richtig Heyday, da ging es richtig vorwärts. Haben in einem Jahr tatsächlich mal mehr Umsatz in China gemacht als in den USA, was schon bemerkenswert ist, weil das ist Wahnsinn, ja. Der Filmindustrie, also war schon bemerkenswert. Also sehr, sehr spannende 5 Jahre. Und dann, ja, fast forward 2019, eben die Entscheidung dann zum eigentlichen Familienunternehmen zu gehen und da aus dem Beirat raus und dann in die Rolle als CEO zu gehen. Das war Ende 2019, dann 1. November und 4 Monate später war Corona.
Ja. Wow. Mhm. Wow, das ist natürlich auch, Familienunternehmen ist ja immer so, man hat ja nochmal eine Sonder sozusagen Verantwortung irgendwie, die man dann nochmal fühlt, würde ich sagen. Wobei man natürlich auch so, wenn man CEO wird, gleiche Verantwortungsbewusstsein haben sollte und wahrscheinlich auch hat. Aber dann noch vor Corona sozusagen und dann gleich die Corona-Watschen, ja. Wie man in Bayern sagt.
Das war vor allem auch deshalb schwierig, weil ich im Grunde gerade in der Phase war, ich sag mal, das Unternehmen auch persönlich richtig kennenzulernen. Mhm. Als Beirat hast du ja Kontakt zur Geschäftsführung und vielleicht zu dem einen oder anderen auf der nächsthöheren Ebene. Aber mir ging es darum, wirklich auch viele andere Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen. Wir haben viele Standorte weltweit und ich habe es gerade noch nach China geschafft im Januar. Das war genau die Woche, in der es da eigentlich richtig losging mit Corona. Aber viele Standorte konnte ich nicht mehr besuchen und damit waren wir dann ja auch erstmal abgeschnitten, 1, 2, 3 Jahre, je nachdem in welchem Land. Ich bin erst 3 Jahre später wieder nach China gekommen, weil es vorher einfach nicht ging. Damit war eben dieser persönliche Kontakt nicht so möglich. Und das war schon schwierig, muss ich sagen. Ja. Also auch aus meinem Rollenverständnis eines Geschäftsführers
heraus. Ja. Ja. Mhm. Okay. Also sehr interessante Reise sozusagen. Würdest du sagen, dass diese unterschiedlichen Rollen jetzt von Anwalt, Markenrecht, Marketing, Sales und dann natürlich Geschäftsführung, CFO hättest du ja auch noch werden können, dass das eine perfekte Ausbildung war so für die Geschäftsführung? Obwohl so unterschiedlich?
Ich glaube schon. Ich meine, scherzhaft könnte ich ja sagen, als Jurist kann ich eigentlich gar nichts anderes als CEO machen, weil, weil ich eben den fachlichen Background in anderen Bereichen, ob das jetzt Technik ist oder also BWL, Finanzen oder so, nicht habe. Ich habe mich schon auch immer für das Thema Finanzen interessiert. Also von daher, das habe ich schon immer mit abgedeckt. Ja. Und da war, glaube ich, auch die Beiratsfunktion tatsächlich auch sehr hilfreich.
Ja.
Also ich muss sagen, da habe ich eine Menge gelernt über den Beirat, weil du ja immer auch mit Zahlen zu tun hast. Und das fing ja schon 2000 an. Du kriegst immer Geschäftsberichte, die Monatsberichte. Und von daher war diese Affinität da und letztlich auch eine gute Schule, eine gute Ausbildung der Beirat. Und ich habe auch sehr interessante Kollegen im Beirat gehabt über all die Jahre, von denen ich auch eine Menge lernen konnte. Also ich würde sagen, das war schon auch sehr gut. Das hat mir hat mich sicherlich auch vorbereitet in Bezug auf die Rolle, die ich dann bei BMW übernommen habe, als ich das Startup aufgebaut habe. Mhm. SGL Automotive Carbon Fibers. Das hätte ich, glaube ich, ohne dieses Training oder die Vorbildung aus dem Beirat heraus nicht so machen können. Ja.
Interessant, ja. Würdest du so rückblickend auf diesen Werdegang irgendwelche speziellen Entscheidungen oder Personen oder sowas nochmal besonders hervorheben? Irgendwas, wo du sagst so, in dem Moment ist die Entscheidung vielleicht, hat sich nicht so angefühlt, als ob es der beste vielleicht auch Schritt karrieretechnisch wäre, aber du hast sie gemacht. Ne, und im Zurückwirken könnte man ja dann immer die Punkte richtig zusammenbinden. Aber gibt es irgendwelche Personen oder so Entscheidungen, wo du sagst, die waren echt kritisch?
Ach, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich meine, ich gucke zurück und bereue nichts. Ne?
Okay, das ist schon mal was.
Je regrette rien, könnte ich sagen.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, natürlich guckt man zurück und denkt sich, was wäre gewesen, wenn? Ja. Also dieser Schritt, auch für uns als Familie, jetzt eben nicht nach Amerika zu gehen, als die Möglichkeit da war, auch für meine Frau, natürlich haben wir da ab und zu mal uns dann bei einem Glas Wein unterhalten und gesagt, mal, was wäre gewesen, wenn. Das ist schon so. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt meine berufliche Laufbahn als enorm, für mich auch persönlich, unheimlich bereichernd angesehen. Die vielen unterschiedlichen persönlichen Begegnungen, auch ehrlich gesagt immer wieder eine komplett neue Herausforderung annehmen zu können. Also immer wieder noch ins kalte Wasser geschmissen zu werden, ob das jetzt eine fachliche Geschichte war oder vielleicht auch technisch. Ja? Autoindustrie, dann Kamera, also Filmindustrie, was völlig anderes ist. Da geht es um was ganz anderes. Ganz andere Vertriebswege, mit den Kameraleuten zusammenzusitzen und zu verstehen, was die bewegt, ja, und worum es bei denen geht mit Kameras und mit Objektiven und mit der Beleuchtung und so weiter. Das war unheimlich interessant, sich mit diesem künstlerischen Teil auch auseinanderzusetzen. Und ja, und jetzt ist es Chemie und es sind unglaublich viele unterschiedliche Produkte, das habe ich ja eingangs schon gesagt. Und tagtäglich was ganz anderes, was ich auch unheimlich interessant und spannend finde. Ja.
Okay. Also sehr interessant. Wie gesagt, ich bin jetzt gleich mal gespannt, was du auch noch so vielleicht an Learnings oder so teilen kannst. Aber erstmal, was sind so die aktuellen Challenges? Wir nehmen das jetzt Ende 24 auf, gucken auf 2025. In deiner jetzigen Rolle, was treibt dich am meisten rum?
Das ist viel Wirtschaftswachstum. Also,
ja, okay,
da würde ich mir ein bisschen mehr Rückenwind wünschen. Auch es gibt verschiedene Sachen. Ich ertappe mich ehrlich gesagt jetzt immer wieder dabei, dass ich auch in diesen Chor einstimme der Unzufriedenen. Und das möchte ich eigentlich gar nicht so gerne, ehrlich gesagt. Aber es ist schon so. Wir haben schon eine Menge Hindernisse in Deutschland. Und ich könnte dir jetzt sagen, wir haben vor 8 Jahren ein Grundstück gekauft, 10 Hektar am Rand von Neuwied. Und wir haben noch immer keinen Bebauungsplan. Ja.
Okay.
Und könnte da sagen, wir haben 1,5 Jahre gebraucht, um allein für dieses Grundstück eine Ausgleichsfläche zu finden für die Feldlerche, ja, die da gefunden wurde, wo ein 20 Quadratmeter Fläche mit in einer ganz bestimmten Höhe gemäht wird. Dann braucht man eine kirchenaufsichtsrechtliche Genehmigung. Da könnte ich dir jetzt echt Anekdoten erzählen. Ja. Da haut es einen einfach nur um. Da denkt man, das kann doch gar nicht sein. Oder ich kann dir sagen, dass ich vor 2 Tagen nochmal unserem Standort in Koblenz war und in einer ziemlich, inzwischen halbleeren Halle. Warum? Weil wir eben auch Maschinen jetzt nach Polen verlagert haben, weil die Lohnkosten halt sehr hoch sind in Deutschland. Ja. Und er stand dann aber auch noch an einer Maschine, die wir über Jahrzehnte betrieben haben und die wir jetzt tatsächlich stilllegen müssen aus Sicherheitsgründen, obwohl wir ganz viel Geld investiert haben in die Sicherheit an dieser Maschine, weil einfach die Vorschriften sich irgendwie verändern und dann stehst du da mit dem Produktionsleiter, der hat fast Tränen in den Augen, der hat an dieser Maschine auch jahrelang gearbeitet und sagt, Herr Pullmann, warum müssen wir die Anlage stilllegen? Wo du dann sagst, na okay, also in der EU kann ich sie nicht mehr betreiben, wir haben auch einen Standort in der Türkei und dann verlagert man das, aber der Arbeitsplatz ist verloren. Ja, die Arbeitsplätze sind verloren.
Ja, ja.
Und das sind Dinge, die mich schon bewegen jetzt und wie gesagt, ich möchte eigentlich gar nicht so gerne in diesen Chor einstimmen, aber ich muss sagen, wir müssen durch diese Gesellschaft, durch uns, muss echt ein Ruck gehen. Wir müssen wieder mehr Verantwortung übernehmen. Wir müssen auch bereit sein, auch wenn das vielleicht sogar ein bisschen komisch klingt, auch das ein oder andere Risiko stärker einzunehmen, auch mal Entscheidungen treffen, ja, anstatt alles immer und immer und nochmal wieder abzuprüfen oder noch eine Analyse, noch irgendwas. Ja, glaube ich, hindert uns sehr. Also das ist das, was mich bewegt. Und ich meine, wir sind ja mit unseren Tochtergesellschaften in vielen verschiedenen Ländern unterwegs und dann erlebst du halt auch andere Kulturen. Du erlebst eben, wie es anders gehen kann. Du erlebst die Dynamik in China oder in Mexiko, wo Aufbruchstimmung ist, wo es ganz anders ist. Ja.
Total.
Und dann kommt man nach Deutschland und zurück und denkt sich, Mensch, was ist hier los? Ja, was muss hier passieren? Ja.
Das ist wahrscheinlich wirklich so dieser Apparat, den man geschaffen hat, wo man nicht mehr genau weiß, was links und rechts eigentlich miteinander zu tun hat und sich dann auch Gesetze irgendwie dann so gegenseitig widersprechen.
Ja, und ich glaube, es sind viele Leute, meinen es gut, ja. Aber das viele gut meinen führt halt dazu, dass wir uns unheimlich verstrickt haben in wahnsinnig viele Vorschriften. Wir haben einen Leiterbeauftragten, ja. Ich meine, nochmal. Klar, natürlich wollen wir alle sichere Leitern haben. Es geht ja um Leitern im Unternehmen. Ja. Aber kann man nicht dem Unternehmer sagen, pass mal auf, du haftest ja dafür, wenn die Leiter nicht in Ordnung ist. Also wirst du doch wohl ein Interesse daran haben, dass die Leiter sicher ist oder nicht. Aber wirklich müssen wir das über den Leiter, muss ich wirklich jemandem vorschreiben, dass er einen Leiterbeauftragten hat?
Also es ist Vorschrift tatsächlich, dass man eine Person hat, die ab einer gewissen Größe wahrscheinlich, oder?
Ja, genau.
Ja, okay, das also dann.
Oder diese vielen, vielen anderen Dinge. Ich meine, wir könnten jetzt, da könnten wir uns allein jetzt sicher eine Stunde drüber unterhalten. Also, das ist einfach unfassbar. Ja.
Gibt es sonst Challenges? Weil man hat ja oft zum Beispiel auch in Familienunternehmen, dass immer so mit den Generationen auch immer so eine Transformation kommt. Das liegt ja natürlich nicht an der Generation im Unternehmen, sondern einfach, weil sich die Menschheit natürlich verändert und neue Technologie dazukommt. Ihr habt jetzt zum Beispiel so ganz viel neue Sensorik auch in den, in den Themen. Ist das so, dass die neue Transformation?
Ja, das ist, ich glaube, das ist ja eine Riesenchance, die wir auch haben. Ne? Also zu sagen, wo kommen wir her? Was ist das, was wir wirklich gut kennen und können? Was, was ist der Kernbereich dessen, was Lohmann ausmacht? Aber dann auch zu sagen, was gibt es an neuen Trends und wie können wir diese Trends für uns nutzen, für die Entwicklung des Unternehmens, um Wachstum zu generieren, um margenstarke Nischen auch zu finden, in denen wir uns differenzieren können vom Wettbewerb. Und da kommt so ein bisschen die Idee auch mit den mit der gedruckten Elektronik, ja, mit Printed Electronics. Und so die Idee zu sagen, wir waren und sind die Bonding Engineers, das ist unser Claim, ja, also Lösungen zu finden für Kunden. Also zu sagen, Mensch, und jetzt lass uns gucken, dass wir auch noch die Digitalisierung nutzen für uns und uns vom Bonding zum Smart Bonding Engineer entwickeln. Ja, und das ist so die Idee. Also ich sehe das durchaus mit auch sehr positiv, mit vielen Chancen, die sich jetzt verbinden mit dieser Transformation. Guck dir die Autoindustrie an. Das ist ja nicht nur Battery Electric Vehicles, also die batterieelektrischen Fahrzeuge. Nee, es ist auch das autonome Fahren. Und das muss ja nicht gleich das Auto sein, das von alleine alles macht, aber Fakt ist, dass die Autos immer intelligenter werden, da kommt immer mehr Sensorik rein. Die Frage ist auch, wie kommen die denn rein, diese Sensoren, wie werden die verbunden mit dem Fahrzeug? Vielleicht gibt es da auch Möglichkeiten für uns, teilzuhaben und da mitzudenken, mitzuüberlegen und das als Chance zu sehen, glaube ich, ist unsere Aufgabenstellung jetzt.
Sehr gut. Also auf jeden Fall positiv für 2025.
Genau, ja. Und ich habe das auch für mich als Aufgabenstellung gesehen, als ich ins Unternehmen gekommen bin, im Grunde dieses Kapitel aufzuschlagen. Und ich habe mir so einen Zeitraum von 10 Jahren genommen und habe gesagt, okay, in dieser Zeit möchte ich das Unternehmen Lohmann für die Zukunft sicher machen und im Grunde, ich sag mal, enkelfähig oder für die nächste Generation auch vorbereiten.
Sehr cool. Das ist das Schöne an den Familienunternehmen. Deswegen gibt es euch ja auch schon seit 1800 und wird es wahrscheinlich auch weitergeben, weil man halt in 10 Jahren und in 25 Jahren oder Generationen denkt. Ja, das ist eine andere Planbarkeit, als wenn man börsennotiert oder so ist. Ne?
Richtig, und führt auch zu anderen Entscheidungen, ne? Weil du triffst Investitionsentscheidungen, egal ob das jetzt Maschinen sind oder vielleicht auch Menschen, die du ins Unternehmen reinholst, die eben wirklich langfristig angelegt sind und wo es nicht darum geht, jetzt das EBIT fürs nächste Jahr zu optimieren oder in einem Zeitraum von 2 oder 3 Jahren zu denken, wenn du jetzt als PEler reinkommst in ein Unternehmen und sagst, ich muss den Unternehmenswert jetzt hochjatzen innerhalb der nächsten 3 Jahre, damit wir dann einen super Exit hinbekommen. Ja, das ist so denken und arbeiten wir nicht. Ja.
Okay, cool. Jetzt haben wir schon so durch den Werdegang und natürlich auch die Geschichte von Lohmann jetzt auch schon einiges an Tipps gehört, würde ich jetzt mal sagen, oder Learnings. Aber hast du noch irgendwas, was du so zum Schluss, letzte oder vorletzte Frage, irgendwie so die Zusammenfassung deiner Tipps und Learnings, Routinen für C-Level?
Also für mich ist eins immer unheimlich wichtig, das ist Fragen stellen und zuhören. Ja, das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sich selbst auch nicht zu wichtig nehmen. Da muss man auch mal selbstkritisch sein. Ich muss da auch mal selbstkritisch sein. Überlegen, halte ich mich da selber dran? Ich rede ja auch gerne. Ja, das gebe ich ehrlich zu.
Ja.
Aber man muss sich in seinem Sendungsbewusstsein auch mal zurücknehmen und sich immer wieder daran erinnern, dass es wichtig ist. Das, was man sagt, weiß man ja schon. Das, was man hört, das ist das, was man lernen kann. Und von daher den Mitarbeitern, den Kolleginnen und Kollegen den Raum zu geben, sich da auch mal auszudrücken, Ideen zu formulieren und so. Das ist das, was glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Ja. Es gibt einen Begriff, den ich gerne auch noch mal hier anführe. Ich bin gar kein religiöser Mensch, aber ich hatte vor 2, 3 Jahren sehr interessante Begegnungen. Da ging es um diesen Begriff der Demut im Kontext der Führung.
Ja.
Und ich fand das echt spannend, weil ich glaube, dass das auch ein unheimlich wichtiger Aspekt ist, dass es eben nicht um unser Ego geht, sondern es geht wirklich um darum, dass man sich fürs Unternehmen einsetzt und dass am Ende immer das Unternehmen, gerade bei einer Firma, die 173 Jahre alt ist, ja, am Ende ist das Unternehmensinteresse das, an dem man sich orientieren sollte. Total, ja. Und nicht das eigene Interesse. Ja. Und ich glaube, das sich immer wieder zu vergegenwärtigen, das ist ganz wichtig und das ist letztlich auch immer eine Riesenverantwortung, die wir haben, nicht nur gegenüber den Gesellschaftern, sondern auch und vor allem natürlich gegenüber den Mitarbeitern.
Ja. Sehr schön. Fast schon ein gutes Schlusswort. Bevor wir sozusagen noch aufhören, habe ich noch eine Frage. Und zwar erarbeiten wir in 2025 so ein bisschen die Fragestellung, wie sieht das C-Level in 2030 aus? Mhm. Also es gibt ja schon so ein paar klassische Themen, wo man sagt, ja, also man braucht eine Ausbildung, hat man ja immer, ne? Also eigentlich Ausbildung, Studium, vielleicht sogar PhD oder halt Doktortitel, dann mindestens mal Führungserfahrung im Ausland und solche Sachen. Gibt es das 2030 auch noch? Gibt es da andere Fähigkeiten oder so? Wie würdest du sagen, sieht 2030 für C-Level aus?
Oh, mehrere Sachen. Also erster Punkt ist, glaube ich, erstmal wirklich diverser. Das hoffe ich schon. Also wenn ich das sage, also nicht nur mehr Frauen in Führungsfunktionen, das versuchen wir bei Lohmann auch schon zu pushen, sondern durchaus auch internationaler. Ich glaube, dass wir als deutsche Unternehmen gut daran tun, tatsächlich auch, das sind ja sehr viele Unternehmen, die auch sehr international sind, immer zu gucken, wo haben wir denn eigentlich gute Leute auch im Ausland? Und ich glaube, im Mittelstand ist es eher weniger so, dass man den Mut hat, auch zu sagen, weil das ist ja oft damit verbunden, dass man sagt, okay, dann ist aber die Sprache auf dem Führungslevel dann Englisch. Ja. Das ist also ein zweiter Aspekt, also diverser, internationaler. Ich glaube, was mir immer unheimlich wichtig ist, und wir suchen nach diesen Leuten auch in unseren Talent Scouting, wenn wir auch die Leute beurteilen, unterjährig, ist diese General Management Erfahrung. Also es gibt viele Leute, die in ihrem Fachbereich gut sind und die ich auch gut finden würde für eine Karriere in einem bestimmten Fachbereich. Aber die Frage ist, wirklich, ist der von seinem unternehmerischen Denken und Handeln wirklich so, dass er, sag mal, Gesamtsicht auch einnimmt. Ja,
total.
Und das ist ein unheimlich wichtiger Aspekt für mich, also gerade wenn ich über das Thema CEO und Nachfolge-CEO denke. Ja. Ich glaube, das Thema, was ich eben gerade schon angesprochen habe, also dass man sich selbst ein bisschen weniger wichtig nimmt als das Unternehmen, glaube ich, ist ein wichtiger Teilaspekt, also die Persönlichkeit. Und vielleicht noch ein Aspekt, was ich schon noch sehe, ist in Unternehmen teilweise noch ein stärker paternalistischer oder Führungsstil. Und ich glaube schon, dass sich über die nächsten Jahre noch stärker so ein partizipativer Führungsstil auch durchsetzen wird. Ich würde gar nicht mal sagen wollen, dass das eine besser ist als das andere, aber ich glaube, dass vor allem die Mitarbeiter sich verändern und ich glaube, wesentlich besser motiviert werden können mit einem Führungsstil, der ihnen mehr Gestaltungsspielraum auch gibt und mehr Verantwortung gibt. Das muss man auch lernen. Aber ich glaube, das ist am Ende der Führungsstil, der sich besser durchsetzen wird. Ja.
Ja, spannend. Also ist auf jeden Fall schon mal ein sehr schöner Ausblick. Wir haben am 6.1. jetzt, dadurch, dass die Episode natürlich später veröffentlicht wird, schon ein Event auch dazu gehabt und werden das natürlich hier im Podcast weiter noch bearbeiten. Vielleicht ja auch mal noch in der zweiten Episode zusammen.
Okay, sehr gerne.
Dann erstmal herzlichen Dank, dass du da warst, Jörg. Ich hab's super genossen, fand mega spannend das CV und mega spannender Werdegang. Das ist ja auch immer eine coole Geschichte, die zu erzählen. Und Lohmann, wirklich klasse. Also die Leute da draußen werden jetzt auf jeden Fall, wenn sie durch die Welt gehen oder beim Arzt sitzen oder sich im Auto umgucken, immer wieder an Lohmann denken.
Das freut mich, ja genau. Dann hat sich schon gelohnt, dass ich hier war. Vielen Dank, Franz. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch Spaß gemacht, das Gespräch.
Super, das freut mich. Und alle, die jetzt noch zuhören, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, ihr habt auch wieder was gelernt und hattet wieder ein paar gute Impulse von unserem heutigen Gast. Wenn ihr das hattet, dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr uns das mitteilt. Es ist ja so ein Format, man sieht die Leute nicht, zu denen man spricht. Man muss dann immer den Aufruf starten, dass das Medium überbrochen oder der Mediumbruch sozusagen überwunden wird. Also kommt auf LinkedIn gerne auf uns zu, schickt uns dort Feedback oder auch gerne direkt in den Episoden oder in den jeweiligen Plattformen könnt ihr ja Feedback da lassen für die Episode oder für den Kanal selber. Ich freue mich natürlich, wenn ihr das abonniert, dann kriegt ihr jede Woche regelmäßig die Episoden. Also alles da drumherum, macht das gerne, freut mich immer sehr. Der Podcast ist nur möglich, weil das ein Berufshobby von mir ist. Das heißt, ich habe noch einen richtigen Job und da beantworte ich immer wieder die Fragestellung, haben wir gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit im Unternehmen? Und das kann entweder ein Ressourcenengpass sein, das kann aber auch ein Kompetenzengpass sein oder eben, dass ich meine eigenen Mitarbeiter nicht für die Themen aufwenden möchte, die neben dem operativen Geschäft passieren. Und da hilft es manchmal, mit uns kurz zu sprechen. Da findet man dann manchmal im eigenen Netzwerk oder im Unternehmen dann doch wieder eine Lösung. Und wenn nicht, dann können wir auch mit unserem Talentpool helfen und da haben wir auf jeden Fall sehr, sehr gute Leute sitzen. Also kommt auf uns zu, atreus.de ist die Website, aber gerne einfach auch mich direkt kontaktieren. Jörg, ich freue mich aufs zweite Gespräch und dir noch ein gutes 25.
Vielen Dank, Franz, dir auch ein schönes, gutes Jahr 25.